Junge Menschen brauchen nichts anderes, und das ist gleichzeitig natürlich auch schwierig, als ehrliches Interesse an ihnen. Wenn man mit Jugendlichen spricht, die in einer Lehre sind und sie oft fragt, warum hast du dich für den Betrieb X oder Y entschieden, dann kommt fast immer, die haben sich wirklich für mich interessiert. Ich hatte das Gefühl, die wollen mich.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 13 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖJAB und hoste diesen Podcast. Dieses Mal, da haben wir Robert Frasch zu Gast. Robert ist Gründer des Netzwerks Lehrlingspower und der Experte für duale Ausbildung und Fachkräfte. Und in unserem heutigen Gespräch haben wir über das Potenzial unserer Jugend gesprochen. Robert hat uns dabei Einblicke in die Lehrlingsausbildung in Österreich gegeben und seine Einschätzungen mit uns geteilt, was es noch braucht, um junge Talente nicht unentdeckt zu lassen und den Lehrberuf in Zeiten von New Work auch zukunftsfit zu gestalten. Dabei hat er auch von seinem eigenen Werdegang erzählt und gezeigt, dass es sich im Leben auch mal lohnt, ein paar Umwege zu gehen. Vielleicht begleitet euch ja auch dieser Podcast bei dem einen oder anderen Umweg. In diesem Sinne viel Freude beim Hören von Episode 13 »Jugend braucht Chancen«.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJAB-Podcast. Hallo, liebe ÖJAB-Community, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gemeinsam Zukunft gestalten mit dem heutigen Titel Jugend braucht Chancen. Und wir sitzen heute hier am Lebenscampus Wolfganggasse im ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten. Und da hat heute auch neben mir Monika Schüssler wieder Platz genommen. Guten Morgen, Monika.
Guten Morgen, liebe Dani.
Und gemeinsam da begrüßen wir unseren heutigen Gast. Das ist der Robert Frasch, Gründer des Netzwerks Lehrlingspower, der Experte für duale Ausbildung und Fachkräfte. Guten Morgen, lieber Robert.
Ja, guten Morgen und danke für die Einladung zu euch.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Schon zum zweiten Mal bist du heute in diesem schönen Haus und ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir sprechen heute über das Potenzial unserer Jugend, oft auch Gen Z genannt. Und wir werden auch darüber reden, wie wir Erwachsenen, sei es als Eltern, sei es als Pädagoginnen oder Unternehmen etc., daran auch arbeiten können, die Ausbildung bzw. Lehrlingsausbildung auch jugendfreundlicher und vielleicht auch zeitgemäßer zu gestalten. Die Jugend ist unsere Zukunft, also umso wichtiger auch hier gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und da freue ich mich, Robert, dass du da auch mit an Bord bist und dabei bist. Ich darf dich kurz vorstellen, lieber Robert. Du bist eben Gründer des Unternehmensnetzwerks Lehrlingspower. Du wirst uns dann anschließend erzählen, was das genau ist, was wir uns darunter vorstellen können. Du bist gelernter Speditionskaufmann. Du kommst aus dem Bereich Vertrieb und Marketing und bist über Umwege ins Trainer-Business gelangt. Und auch diese Umwege interessieren mich. Da werde ich noch genauer nachfragen. Aber wie immer an dieser Stelle, da möchte ich dir aber die Gelegenheit geben, dich selber auch unseren HörerInnen vorzustellen. Also, dass du uns erzählst, wer ist der Robert Frasch? Und ja, was machst du so, wenn du dich gerade nicht mit dem Thema Lehre und Lehrlinge beschäftigst?
Ja, danke. Spannende Auftaktfrage. Also der Robert Frasch ist, das hat einmal jemand über mich gesagt, und besser ist immer, man lässt andere beschreiben, was man selber ist. Der hat gesagt, der Robert Frasch ist der Kümmerer, der die losen Enden verbindet. Mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin jemand, der sich ganz gern damit beschäftigt, lose Enden zu verbinden, denn wir haben jetzt gerade bei dem Thema Lehre so viele unterschiedlichste Initiativen, aber niemand macht ein Ganzes daraus. Ich versuche, meinen Beitrag dazu leisten dazu. Wenn ich mich nicht mit Lehre oder Jugendlichen beschäftige, dann bin ich ich würde sagen, im positivsten Wortsinn sehr emotionaler Mensch. Emotion gehört für mich zum Leben dazu. Sohn eines bald 18-Jährigen, wo man sich oft fragt, wo die Zeit hin ist. Lebe in Neusiedl am See mit meiner Familie und unserem Hund. Der gehört auch dazu, unbedingt. Und ja, bin ein leidenschaftlicher oder leidender Fan manchmal des SK Rapid, dazu stehe ich auch.
ja, leidet das.
Emotion gehört auch der Fußballplatz dazu, natürlich. Ja, und spiele sehr gern Tennis und ja, habe ganz gern Freunde um mich, Menschen um mich.
Die Initiative Great Place to Work, die schreibt über dich, habe ich gesehen. Lehrlingsexperte mit Herz und Verstand. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil schon aus unseren Vorgesprächen habe ich einfach bemerkt, einerseits kennt sich jemand aus in dem Thema Lehre, Lehrausbildung, befasst sich damit, aber da brennt auch jemand für die Sache, also in diesem Fall die passende Bildung für junge Menschen. Und jetzt da nochmal meine konkrete Frage, wie haben sich diese Umwege bei dir ins Trainer-Business gestaltet?
Naja, diese Umwege sind ein Großteil der Basis eigentlich auch von dem, was ich heute beruflich mache, auch von Lehrlingsbau.at. Ich war so der klassische Fall, der in einer Schule gelandet ist, in dem Fall in einer Handelsakademie, wo er nicht hingehört hat oder sich nicht wohlgefühlt hat. Die habe ich gleich im ersten Jahr mit drei nicht genügend beendet, damit das gleich klar ist, dass ich das nicht weitermache. Und so bin ich eigentlich durch Zufall in einer Speditionslehre gelandet. Ich hatte keine Ahnung, was ein Speditionskaufmann macht. Das war reiner Zufall. Ich hatte nur das Riesenglück, auf Ausbilder zu treffen, die uns diesen Beruf eigentlich, muss man sagen, im Nachhinein schmackhaft gemacht haben. Und auf Menschen, die mir sehr früh sehr viele Chancen eingeräumt haben. Und das war der erste Umweg. Der zweite Umweg war dann, in den Vertrieb zu gehen. Hatte nur damit zu tun, dass sich unser einziger Vertriebsmitarbeiter bei einem Autounfall so schwer verletzt hat, dass man wusste, das dauert ein Jahr, bis der wiederkommt. Und irgendwie war die Frage, wer macht jetzt eigentlich Vertrieb? Und ja, ich habe mir damals gedacht, na ja, mach's halt ich. Ne? Keine Ahnung gehabt, was Vertrieb wirklich heißt. Und so ist das ganze Leben wahrscheinlich das, was der Steve Jobs in seinem berühmten Zitat ja sagt, du kannst dein Leben nur im Rückblick verstehen. Ne? Du kannst nach vorne planen, was immer du willst. Das, was dann kommt, ist Leben. Und das meine ich auch mit dieser passenden Bildung. Ich arbeite sehr gern auch an dem Thema, Eltern klarzumachen, dass egal, was wir planen für unsere Kinder, es viel wichtiger ist, dass wir die passenden Dinge zur passenden Zeit finden. An meinem Beispiel, damals war Schule für mich nicht passend. Mein Deutschprofessor hat das Gott sei Dank meiner Mutter gegenüber gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun bei ihm. Die hätte er, der wird die Hack auch schaffen. Der will nur nicht mehr lernen im Moment. Der wird irgendwann wieder wach werden. Nur wie ich ihn einschätze, der ist willensstark genug, der hält das 2-3 Jahre locker durch. Wozu wollen Sie sich das antun? Lass uns den arbeiten gehen, der wird seinen Weg machen. Er hatte auch recht. Der Weg hat bis in die Geschäftsleitung von TNT in Österreich geführt, also einem der größten Logistikdienstleister. Ja, und wie es oft so ist, manchmal verlässt man Unternehmen dann wieder wegen anderer Menschen. Es gab halt jemanden, mit dem konnte ich gar nicht mehr, habe dann dieses Unternehmen verlassen und mich gefragt, was tust du nachher? Ich war zu dem Zeitpunkt fast 20 Jahre in der Logistikbranche und hatte immer schon so einen Hang zu Personalentwicklungsthemen auch und zu Menschen. Und so hat sich dann die Möglichkeit ergeben, Vertriebsleiter von Dell Carnegie in Österreich zu werden. Also da war das Vertriebsthema noch da, aber es war das Thema Personalentwicklung da. Und über das wiederum muss ich eigentlich Lehman Brothers fast dankbar sein, dass sie zusammengebrochen sind, weil Dell Carnegie konnte sich mich nicht mehr leisten zu dem Zeitpunkt dann. Und so ist Lehrlingsbau entstanden. Also das ganze Leben besteht aus Zufällen und ja.
Was genau ist denn Lehrlingspower? Kannst du uns das noch einmal oder einfach mal erklären, auch unseren HörerInnen?
Also Lehrlingspower ist ein Netzwerk von Ausbildungsbetrieben, wo sich Ausbildungsverantwortliche miteinander vernetzen, mit dem Ziel, das Wissen in der Lehrlingsausbildung zu erweitern und dadurch dann besser auszubilden. Und das ist so meine quasi Hidden Agenda in der ganzen Geschichte, ist eigentlich, dass Jugendliche einen besseren und faireren Start ins Berufsleben bekommen. Und ich wollte damals vor 12 Jahren nicht der 300. sein, der gefühlt an den Jugendlichen herumdoktert, weil mit denen stimmt eigentlich eh alles, sondern ich habe mir gedacht, vielleicht können wir an der Wurzel ansetzen und die Betriebe unterstützen, besser auszubilden oder sich besser auf Jugendliche einzustellen. Und da gibt es viele Unternehmen, die das auch wollen und die sich untereinander vernetzen. Und dieses Wissen in der Lehrlingsausbildung ist so versteckt und verschachtelt, dass eben dieses Zitat mit dem Kümmerer ins Spiel kommt. Man hat einmal über mich gesagt, ich bin der Kümmerer, der die losen Enden verbindet. Und genau das machen wir in dem Netzwerk. Das heißt, wir tauschen uns untereinander aus über sogenannte Ausbilderstammtische, wo wir immer darauf bestehen, dass da nur Ausbilderinnen und Ausbilder unter sich sind. Das heißt, da ist niemand dabei, der dir nachher irgendwas verkaufen will. Auf das lege ich seit 12 Jahren massiv Wert und bin da ganz radikal auch. Über Power Talks mit Experten bis hin zu Leistungen im Hintergrund. Alle unsere Mitglieder kriegen jeden Montag einen Weekly-Tipp in ihre in Ihr Postfach, der ganz einfach zum Umsetzen ist, bewusst niederschwellig, also so nach dem Motto, loben Sie die Woche Ihren Lehrling und drei Sätze, wie lobe ich denn eigentlich? Ja, und geht bis zu Initiativen wie Berufsorientierung gemeinsam mit unserem Partner, den School Games, zu machen, wo wir an über 1000 Schulen in Österreich Berufsorientierung direkt in den Unterricht integrieren, und zwar über alle Schulstufen hinweg. Ja, und das ist so, viele der Mitglieder bezeichnen das Netzwerk inzwischen als eine Art Ausbilderfamilie. Die meisten sind auch seit vielen Jahren Mitglied, und es geht quer durch, beginnt bei Riesen wie Rewe und endet bei Größenordnungen wie einem Elektroinstallateur wie der Elektrorauer Hofer zum Beispiel. Also bewusst, quer durch, bewusst über alle Größen und über alle Industrien hinweg. Weil im Endeffekt geht es darum, dass wir jungen Menschen perfekte Unterstützung in ihrem Berufseinstieg geben wollen.
Da möchte ich schon zu unserem nächsten Punkt überleiten. Ich habe gelesen auf deiner Website, passende Bildung schlägt höchsten Abschluss. Wir alle kennen das, glaube ich, oder viele von unseren CVs, von unseren Lebensläufen oder auch bei Online-Recruiting-Tools, da wird ja immer gefragt nach dem höchsten Abschluss. Also das hat schon für viele eine sehr große Bedeutung. Da bleibt oft, finde ich, auch wenig Raum für links oder rechts oder auch mal Lücken im Lebenslauf. Man schaut ja immer, dass man die Lücken wegkriegt oder auffüllt mit diversen Punkten. Also es scheint eine Richtung klar vorgegeben. Und ich habe da von Sarah Weber, das ist Journalistin und Autorin, in der Spiegelkolumne gelesen. Das fand ich sehr spannend, die sich einsetzt für so ein bewusstes Abbiegen auch mal im Leben. Also sie schreibt, der Abschied vom schnurgeraden Karriereweg abbiegen erwünscht. Und das hat mich sehr erinnert an das, was wir im Vorgespräch besprochen haben, eben mit dieser passenden Bildung, dass es ja auch unterschiedliche Lebensphasen gibt, dass es auch nicht immer dieser eine Weg auch sein kann oder sein muss. Und genau da meine Frage, was meinst du mit dieser passenden Bildung, und möchte dich auch bitten, auch die Überleitung zur Lehre da zu machen. Ich glaube, viele können bestätigen, dass die Lehre nicht immer das beste Image auch hat, sei es jetzt berechtigt oder nicht, vor allem bei den Eltern nicht. Also was ist da an diesem schlechten Image dran, und warum können wir Eltern, ich sage jetzt wir Eltern, weil ich selber jetzt auch Mutter bin, auch mal entspannen, wenn der Nachwuchs nicht gleich oder auch gar nie die Matura anstrebt oder das Hochschulstudium?
Also passende Bildung ist für mich eine Bildung, die zur Lebensphase und natürlich auch zum einzelnen Menschen passt. Dort beginnt es für mich einmal, und Eltern tendieren dazu, medial getriggert natürlich auch oder auch aus dem Willen heraus, wir wollen es besser haben, also unsere Kinder sollen es vor allem besser haben, zum höchsten Abschluss zu tendieren. Egal, ob dieser Abschluss eigentlich passt zu dem Kind oder auch zur Lebensphase oder nicht. Und das zweite Problem, das wir da haben, ist, es wird der höchste Abschluss automatisch mit Intelligenz kombiniert. Und das sind zwei Denkfehler, die wir als Eltern sehr oft haben und als Gesellschaft auch oft haben. Passende Bildung ist für mich eben genau mein eigenes Beispiel zum Beispiel, und da gibt es ja auch andere in meinem Umfeld, denen es ähnlich ging. Schule mit wirklich schlechten Noten beendet und dann eine Lehre gemacht, wo ich im dritten Lehrjahr schon einen Auslandsverkehr geleitet habe als Führungskraft und meinen Weg dann weitergegangen bin. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat einfach Schule nicht gepasst. Ich habe dann halt Dinge nachher nachgemacht. Jetzt könnten wir immer sagen, naja, das Kind hätte es einfacher haben können. Ne? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Es hat aber so gepasst, wie es für mich passt. Für Eltern ist wichtig, dass wir erkennen, wenn wir über das nachdenken, was passt denn jetzt zu meinem Kind gerade? Und da meine ich jetzt noch gar nicht so sehr die Stärken und Schwächen, wäre aber auch nicht so schlecht, auch darüber nachzudenken. Aber vor allem, ist es jetzt mit dem Lernen gerade das Richtige, dann kann ich mir innerhalb einer Familie auch ganz viel Zwistigkeiten ersparen. Wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden wir im Nachhilfemarkt investieren, was da ausgegeben wird, was das auch bedeutet an sozialen Hintergründen, das tut ja was in einer Familie, wenn das Kind jetzt ständig Fünfer nach Hause bringt, ständig Nachhilfe braucht etc. Und egal mit wem ich rede, wenn jemand sagt, okay, wir haben dann irgendwann eingesehen, das wird nichts mehr mit der Schule, jetzt haben wir ihn in eine Lehre gegeben oder sie, dann kommt immer, eigentlich wirklich immer die Rückmeldung nach einem Jahr, mein Gott, na, hätten wir das gleich gemacht, hätten wir uns viel erspart. Nicht nur finanzielles, aber auch natürlich, aber vor allem ganz viel Spannung in einer Familie, ganz viel, ja, vielleicht muss man es fast verbrannte Erde nennen, zwischen Eltern und Kindern oft. Das kann wirkliche Wunden hinterlassen, die vielleicht sehr lang dauern. Und wie gesagt, wir streben halt diesen höchsten Abschluss an, weil wir formal glauben, man braucht unbedingt die Matura. Es ist zum Beispiel spannend, wenn man mit Eltern darüber redet, was genau macht das Kind dann mit der AHS-Matura. Dann kommt meistens, naja, dann studiert er und dann kommt meistens aber gleich hinten nach, wenn man dann fragt, was denn? Ja, irgendwas. Ist jetzt von einem Lebensplan theoretisch auch weit entfernt. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, Kinder dorthin und Jugendliche dorthin zu bringen, wo sie selbst wirksam sein können, weil sie auch auf Ausbilder treffen, die sie dabei unterstützen, dann haben wir als Gesellschaft ganz andere Voraussetzungen, dann haben wir als Eltern ganz andere Voraussetzungen und die Jugendlichen so und so.
Ich glaube auch, dass diese Entscheidung auch oft zu früh getroffen werden muss, also schon nach der Volksschule mal die erste Weichenstellung, sage ich jetzt mal, wird es eine Mittelschule, wird es eine AHS mit Aussicht auf Matura. Und ja, also ich kann das als Mutter eines Volksschulkindes jetzt auch schon, ja, aus der Elternsicht bestätigen, dass das natürlich jetzt schon in der Volksschule schon die ersten Gedanken kreisen, ja, wird es mein Kind überhaupt in die AHS schaffen oder nicht, und wo da schon der Druck leider beginnt, weil wir da auch das so früh entscheiden, vermeintlich entscheiden sollen oder müssen. Ja.
Das finde ich interessant, dass du das sagst, und gleichzeitig furchtbar traurig, liebe Dani. Und auch das, was der Robert gesagt hat, oder ehrlich gesagt eigentlich bestürzend. Weil wenn wir Eltern uns über den Berufsweg des Kindes definieren, dann läuft hier etwas verkehrt. Wir sollten uns an den Begabungen oder an den Interessen oder an eventuell sogar an Marktmöglichkeiten, wenn man es rational angehen möchte, orientieren. Und ich glaube, dass Lehrlinge oder später dann ausgebildete HandwerkerInnen uns irgendwann einmal auslachen werden. Alle, die wir diese künstliche Überakademisierung von jungen Menschen forcieren wollen. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir haben einen Lehrlingsmangel, wir haben einen Handwerkerinnenmangel in nahezu allen Branchen. Also ich glaube, ich kann mir das nahezu sparen hier. Und wir sollten durchaus diesem Beruf jenen Stellenwert geben, den er tatsächlich auch hat. Wir sind ohne Menschen, die Dinge installieren, warten und reparieren, schlichtweg aufgeschmissen. Fertig. Ja, unser Leben würde nicht funktionieren. Das heißt, diese Menschen tragen zum Funktionieren unseres Lebens bei. Diese Menschen tragen zu den Notwendigkeiten des Alltags bei. Das fängt an bei Installationsarbeiten im Haus. Das geht über Heizungswartungstechnik. Das geht bis hin jetzt natürlich zu ich sage jetzt Kältetechnik, Wärmetechnik, Klimaanlagen, Luftwärmepumpen, Photovoltaikanlagen, um jetzt einmal ein paar ganz moderne Sachen zu nennen. Da sind wir noch lange nicht bei Gebäudetechnik oder Mechanik, Elektrotechnik, Spenglerei, Tischlerei, Glasbau, Fußpflege, Friseuse, Kosmetik, Pflegelehre, viel diskutiert. Also wir können jetzt, ich kann gar nicht alle aufzählen, bin auch, glaube ich, da, oder wäre wahrscheinlich die Falsche, oder da gibt es andere Menschen, die sind besser berufen. Aber ich finde es schlichtweg furchtbar, und ich kann mich erinnern, in meinem Freundeskreis und auch in unserer Familie, also gab es Schülerinnen, die einfach in der Unterstufe oder in der Oberstufe permanent Nachhilfe gebraucht haben. Und zwar permanent, also die wurden quasi durch die Matura durchgetragen. Und da gab es natürlich welche, denen ist einfach der Knopf später aufgegangen. Und die haben studiert und haben dann diese gesamten Chancen eines Studienweges wahrgenommen. Und da gab es, glaube ich, fast genauso viele, die sind den Weg einer Lehre gegangen und haben die Chancen eines Handwerksberufes wahrgenommen. Und ich glaube, wir sollten aufhören, das eine in den Himmel zu heben und das andere zu Grabe zu tragen. Das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht und es hat uns ein Stück des Weges dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Sondern wir sollten uns bewusst werden, dass das zwei Ausbildungsschienen sind, die einander meines Erachtens nach völlig gleichwertig sind. Ja. Es mag sich am Anfang im Verdienst etwas ändern. Viele, viele Handwerker gründen dann ihre KMUs oder gründen dann ihre Kleinbetriebe oder Mittelbetriebe oder steigen ein in Großbetriebe, machen dann Karrieren in Großbetrieben und haben äquivalente Chancen. Und es wäre allerhöchste Zeit, dass man unterschiedliche Bildungswege auf Augenhöhe oder mit dem gleichen Maß für Zielerreichung misst und diese Berufsbilder als gleichwertig ansieht. Wenn wir das nicht machen, werden alle weiter in Richtung Studium drängen, egal ob sie dafür geeignet sind, ob sie dafür qualifiziert sind oder ob sie es interessiert.
Wir haben ja mit dem BPI, mit dem Berufspädagogischen Institut und auch mit Ausbildungsfit jetzt auch ein konkretes Angebot hier bei der ÖJAB für junge Menschen, die keine, sagen wir, stringenten Lebensläufe haben. Kannst du da erzählen, Monika, wie wir da wirken bei der ÖJAB, um, ja, wie schon unser Titel sagt, auch jungen Menschen Chancen zu geben?
Ja, wir haben unsere Angebote zugeschnitten auf ein besonderes Spektrum im Bildungssystem, wenn ich das jetzt vielleicht einmal sagen darf, im Bildungssystem oder auch im Aus- und Weiterbildungsbereich. Und das ist, wenn man es chronologisch anschaut, zunächst das Projekt Ausbildungsfit, das es bei uns in der ÖJAB jetzt mittlerweile, glaube ich, seit über 20 Jahren gibt, hat mehrfach den Namen gewechselt und wir sind heute einer der drei größten Träger oder eine der drei größten Trägerinnenorganisationen, die hier mittlerweile über 200 junge Menschen betreuen, jedes Jahr. Das sind Ausreifungs- oder Nachreifungskonzepte für junge Menschen, die im ersten Anlauf das Schulsystem in der Art und Weise, wie es jetzt besteht, nicht bewältigen konnten, aus unterschiedlichen Gründen. Und meistens liegen diese Gründe in einem benachteiligenden oder schwierigen Elternhaus. Das können Gewalthintergründe sein, das können Alkohol- oder Drogenhintergründe sein, das können Missbrauchshintergründe oder einfach auch nur vernachlässigte junge Menschen sein. Die droppen dann aus dem Regelschulsystem heraus, meistens im Alter 14, 15 oder 16 und wissen dann nicht wohin und haben manchmal auch die schulpflichtige Zeit noch nicht abgeschlossen, zumeist schon. Und unsere Konzepte beschäftigen sich mit Jugendlichen von 16 bis 21 Jahren, die wir dann in einem einjährigen, also über 12 Monate laufenden, niederschwelligen Brückenprojekt, so möchte ich es fast bezeichnen, betreuen, wo wir auf drei Schienen parallel arbeiten. Und die eine Schiene ist die sogenannte Wissenswerkstatt. Dort erfahren die Jugendlichen ein Abrunden, ein Vervollständigen des Schulwissens im Bereich Pflichtschulabschluss. Das heißt, es geht um Grundlagenfächer wie Deutsch, Englisch, Mathematik, Geografie, Geschichte, eventuell Grundlagen der Physik. Das heißt, wir arbeiten hier mit Lehrern, also mit Lehrerinnen. Dann ist der zweite Bereich ist Coaching und Persönlichkeitsbildung, weil diese Jugendlichen oder diese jungen Menschen tatsächlich das Thema haben, dass sie sehr in sich zurückgezogen leben, weil einfach auch viele Traumata da sind und das in ihrem Verhalten zeigen. Das heißt, hier braucht es ein einfühlsames Eingehen, einen Beziehungsaufbau der Coaches und der Trainer mit den Jugendlichen und dann ein Heranführen an, ich glaube, an Selbstwirksamkeit schlussendlich, das ist das Fernziel. aber ein Heranführen an mehr Selbstvertrauen, an Erleben, wie kann ich erfolgreich sein, wie kann ich etwas können und wie erlebe ich mich dabei. Dann auch Freude empfinden, auch im Austausch. Wir haben sehr viel Sport auch, den wir gemeinsam betreiben mit den Jugendlichen. Manche können nicht schwimmen, dann gibt es Schwimmkurse, weil wir einfach die Auffassung haben, dass hier auch etwas mitgegeben werden soll, was dann Freude macht. Also nicht nur das Erfolgserlebnis, sondern auch Freude macht. Und die dritte Säule, damit kann ich dann auch, glaube ich, ganz schön dann zum BP, zu unserem Berufspädagogischen Institut überleiten, ist eine Schiene, wo wir vorbereitende Tätigkeiten machen und im niederschwelligen Bereich evaluieren, wo, in welche Lehre könnte es hingehen, wo liegen Begabungen, wo liegen Interessen, wo liegen förderbare oder förderwürdige oder fördernswerte Eigenschaften, wo kann sich der junge Mensch vorstellen, dass er später mal arbeitet, das wird alles abgeklopft, das wird besprochen und dann geht es in eine vorbereitende Lehrlingswerkstatt oder in so vorbereitende Werkstattmodule, wo wir dann vorbereiten, zum Beispiel in Richtung Glasbau, wo wir vorbereiten in Richtung Garten und Gartenarbeit oder Gartenbau, wo wir auch vorbereiten in Richtung Elektro, beziehungsweise zum Beispiel Kfz-Mechanik mit unserer Fahrradwerkstatt, wo wir einfache Fahrräder reparieren lassen und uns dann anschauen, wie tun sich die Jugendlichen dabei. Oder wir haben Gesundheit und Soziales und gehen in Richtung Pflege. Oder wir haben zum Beispiel auch Kosmetik beziehungsweise Friseur, Friseurin, das sind alles. Oder zum Beispiel Hotellerie und Gastronomie haben wir auch. Das sind alles so Bereiche, wo Lehrlinge dringend gesucht werden und unsere Jugendlichen im ersten Go eine Lehre nicht schaffen würden und nach diesem 12-monatigen Brückenkonzept jedoch sehr wohl befähigt werden, hier weiterzugehen. Und wir haben hier auch recht hohe Quoten. Das ist von jungen Menschen, die in die Lehre übertreten können, dann nach Abschluss von Ausbildungsfit. Das ist ein Projekt des Sozialministeriums Service, das gefördert wird und alle paar Jahre immer wieder neu ausgeschrieben wird, wo qualitativ hochwertige Konzepte gesucht werden. Und das ist ein Projekt, das im Rahmen der NEBA-Kette stattfindet, wo wir junge Menschen, die aus dem Schulsystem heraustroppen, bis hin dann schlussendlich zur Arbeitsvermittlung in unterschiedlichen Schritten begleiten dürfen. Und hier ist die ÖJAP dabei. Und das ist der erste große Bereich, wo wir im Bildungswesen Angebote an junge Menschen stellen können. Und der zweite große Bereich betrifft dann tatsächlich die überbetriebliche Lehre bei uns, wo wir 120 Jugendliche und junge Erwachsene pro Jahr ausbilden. Und wir können in bis zu 16 Lehrberufen ausbilden. Derzeit machen wir es, glaube ich, in 8. Also da geht es in Richtung Gebäudetechnik, Zerspannungstechnik, da geht es Metall, Elektro, Mechatronik, Elektrotechnik, Spenglerei, Glasbau und Bürokaufmann, Bürokauffrau. Das sind so die, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Mit Sicherheit habe ich keinen vergessen, wie ich mich kenne. Das sind die Bereiche, in denen wir tätig sind. Und auch hier geht es um Jugendliche, die uns teilweise vom AMS zugewiesen werden, teilweise auch von Schulen. Und die anfangs mal mehr, mal weniger motiviert sind. Und wir haben hoch ausgebildete Trainer, die sehr, sehr empathisch sind und sehr feinfühlig auch an diese Jugendlichen herangehen, die zu einem hohen Prozentsatz Migrationshintergrund haben und auch manchmal Zusatzunterricht in Deutsch brauchen, also Deutsch als Fachsprache hier besonders bei der Lehrlingsausbildung. Und im Rahmen der Lehrlingsausbildung machen wir die Erfahrung, dass diese Jugendlichen aufblühen und dass sie sich freuen. Und wir haben sehr hohe Lehrlingsabschlussquoten bei der LAB. Unser letztes Projekt, das ist Reis Solar, was vor 3 Wochen abgeschlossen wurde. Da haben von 8 Lehrlingen 8 bestanden. Also das ist ein Highlight für uns natürlich gewesen. Das freut mich jetzt, dass ich genau gerade das zitieren darf. Aber das war halt gerade der letzte Abschluss. Und worum geht's uns? Bei uns geht's, glaube ich, wirklich darum, dass das Fernziel Selbstwirksamkeit ist. Also, dass die Jugendlichen eine Chance bekommen, eine Lehre abzuschließen, quasi aus dem System der Arbeitslosigkeit von Anfang an herausgenommen werden und später mal, also für später mal die Basis bekommen, dass sie für sich selbst und ihre Familie einfach sorgen können, sich einen Beruf aussuchen können und Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit lernen. Und das sind wunderschöne Erfahrungen. Das sind für manche Menschen selbstverständlich. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich da gefördert wurde von Anfang an. Das ist nicht selbstverständlich. Und es gibt andere Menschen, die machen diese Erfahrung nicht und für die wollen wir da sein.
Und in weiterer Folge dann auch die Möglichkeit zur Selbstermächtigung auch zu geben.
Das ist dann natürlich der nächste Schritt. Ja, das ist dann der Folgeschritt. Ich bin einmal mit Selbstwirksamkeit schon zufrieden. Ja. Ja, das wäre der Following Step, das würde drauf aufbauen. Ja.
Wenn wir jetzt auf die Unternehmen und auf die Betriebe zu sprechen kommen, Robert, da schaue ich jetzt wieder zu dir rüber, weil auch darüber haben wir uns im Vorgespräch unterhalten und du hast da auch ein Konzept, ich sage es jetzt mal Konzept, genannt, das wir, glaube ich, aus den unterschiedlichsten Kontexten kennen. Wasser predigen, aber Wein trinken. Und was meinst du damit? Also wir lesen alle oder hören es immer wieder, Fachkräftemangel und wir brauchen mehr Lehrlinge. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, adäquate, sage ich jetzt mal, Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, dann gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, so wie ich das jetzt rausgehört habe aus unserem Gespräch, Robert. Aber ich möchte das jetzt auch hier in unserem Podcast reinholen. Welche Diskrepanzen siehst du da? Du arbeitest ja mit vielen Betrieben zusammen. Du kennst viele Ausbildner und Innen. Ja, welche Diskrepanzen gibt es da zwischen Theorie und Praxis und wo siehst du Verbesserungspotenzial?
Ich glaube, man muss, wie so oft im Management vielleicht, aufpassen, dass man nicht den Passwörtern folgt auf der Vorstandsebene und nicht überprüft, ob das, was man sich hier vornimmt, dann auch an der Basis überhaupt gelebt wird. Was meine ich damit? Es ist im Moment so, nachdem dieses Thema Fachkräftemangel jetzt seit ein paar Jahren schon da ist, wird jeder Vorstand und jeder Geschäftsführer auf jeder Personaltagung oder auf jeder Tagung, wo es um das Thema gehen könnte, natürlich betonen, wie wichtig die Ausbildung von jungen Menschen ist und wie wichtig Fachkräfte im Unternehmen sind, was sie nicht alles tun, um das auch zu machen, weil eben das ein Pressesprecher wahrscheinlich auch so vorgeben wird, logischerweise. Das ist ja das Thema. Was ich leider orte, ist, wenn ich mit unseren Mitgliedern rede, quer durch die Bank und quer durch alle Größenordnungen, dann passiert eines: Es wird nicht gleichzeitig vorausgesetzt, wenn wir mehr Jugendliche aufnehmen und ausbilden. Also ins Recruiting wird viel investiert, weil auch da wird dem Vorstand natürlich mitgeteilt, okay, das müssen wir jetzt einfach mehr ausgeben, damit wir mehr bekommen. Gleichzeitig vergisst man aber darauf, die Ressourcen in der Ausbildung zu erhöhen. Teilweise gibt es sogar Ansätze, dass man sagt, na ja, das, was wir im Recruiting ausgeben, müssen wir irgendwo wieder einsparen. Und das geht natürlich nicht, weil das die Quadratur des Kreises erfordert. Also wir hätten dann mehr Lehrlinge und wissen aber gar nicht, wie wir die eigentlich noch ausbilden sollen. Und das ist halt die Gefahr, dass auch in der ganzen New Work-Diskussion, natürlich wird jemand, der auf einem Podium einer Veranstaltung, wo es um New Work geht, sagen, was er alles Tolles zum New Work macht. Meine Frau ist Bilanzbuchhalterin und ist gerade so im Bewerbungsprozess ein bisschen und müsste eigentlich ein gefundenes Fressen für jedes Unternehmen sein, mit ihrem Alter und mit ihrer Ausbildung etc. Und sagt mir immer, hör auf mit New Work, weil das existiert gar nicht. Auch bei sehr namhaften Unternehmen, die das sehr wohl auf ihren Homepages natürlich stehen haben, weil alle Berater ja sagen, das müssen wir jetzt auf die Homepage schreiben, schaut es dann im Bewerbungsprozess anders aus. Und ich würde ehrlich gesagt ganz gern, wenn hier jetzt Vorstände, Geschäftsführerinnen, Führungskräfte zuhören, allen einmal empfehlen, macht einfach eine Mystery-Bewerbung bei einem eigenen Unternehmen. Man kann ja auch die Tante, den Onkel, das Kind oder was auch immer losschicken und einmal sagen, wie läuft es denn wirklich ab? Denn das wird man auf der Ebene wahrscheinlich auch schlecht erfahren. Man geht natürlich davon aus, dass das, was man vorgegeben hat, auch tatsächlich umgesetzt wird. Manches geht schlicht und ergreifend gar nicht. Da bin ich dann oft bei des Kaisers neue Kleider. Niemand traut sich dem Vorstand dann zu sagen, das geht so gar nicht, weil, keine Ahnung, sondern man lässt ihn halt mit dem Glauben oder auch sie, ja, das ist eh alles umgesetzt und das passiert teilweise gar nicht. Also das ist so ein bisschen dieses Wasser predigen und Wein trinken. Da gibt es auch ein Beispiel, das mir ganz wichtig ist, es zu erzählen auch. Ich habe eine Podiumsdiskussion geleitet mit Lehrerinnen und einem sehr namhaften Industriebetrieb. Und der Industriebetrieb wurde von einer Lehrerin gefragt, warum sie eigentlich immer noch nach dem Zeugnis aussortieren. Die erste Antwort hat die Lehrerin Gott sei Dank nicht zufriedengestellt. Die ist draufgeblieben und gesagt, nein, also sie laden unsere Schülerinnen und Schüler, die ein schlechtes Zeugnis haben, gar nicht ein zu einem Vorstellungsgespräch. Und in jeder Pressemeldung lese ich, sie brauchen händeringend nicht nur Fachkräfte, sondern überhaupt Arbeitskräfte. Und das stimmt, dieses Unternehmen braucht ganz viele. Bis der Ausbildungsverantwortliche zugeben musste, na ja, das geht nicht, weil da müssten wir mindestens zwei Leute einstellen. Und ich habe dann nachher mit ihm hinter den Kulissen gesprochen, weil wir uns gut kennen, habe gesagt, ist dir das Paradoxon in deiner Aussage eigentlich klar? Du suchst händeringend nach Leuten und ich weiß, ihr braucht viele Leute und sagst, das würde zwei Arbeitskräfte erfordern. So what? Ein zweistelliger Millionenbetrag als Gewinn im Jahr. Also wir reden von Peanuts eigentlich. Endeffekt der Story, es kam dann heraus, niemand hat sich je getraut, den Vorstand überhaupt zu fragen, ob das überhaupt eine Möglichkeit wäre. Keine Ahnung, da werden wir von insgesamt Personalkosten 60.000 bis 80.000 Euro reden, weil das sind ja keine hochbezahlten Jobs, um die es da geht. Und man könnte jeden Schüler und jede Schülerin einladen und hätte vielleicht die Überraschung, jemanden wie mich zu finden, der zwar drei nicht genügend in seinem Zeugnis hat, aber möglicherweise doch ein ganz guter Griff sein kann. Wenn wir da anfangen, das, was wir auf unsere Hochglanzprospekte und auf unsere Homepages schreiben, auch tatsächlich zu leben und dann auch zu schauen, ob das auch wirklich funktioniert und gegebenenfalls anzupassen. Wenn wir uns klar sind, dass mehr Ausbildung mehr Ressourcen erfordert und vielleicht auch einen hauptamtlichen Ausbilder erfordert, den es übrigens in den wenigsten Unternehmen gibt, auch in den sehr großen Ausbildungsbetrieben teilweise nicht, der sich wirklich nur um die Ausbildung kümmert und das nur mit großen Gänsefüßchen, weil das ist der entscheidende Punkt des Unternehmens, dann hätten wir viel gewonnen und würden gleichzeitig ganz automatisch in dieses Image-Thema mit einzahlen. Weil dieses Image-Thema dadurch automatisch verbessert wird, wenn jemand sich hauptamtlich um die Ausbildung kümmert, wenn ich ausreichende Ressourcen habe und wenn ich jungen Menschen eine Chance gebe.
So, Ressourcen erhöhen, Qualität erhöhen und auch, ja, ich finde auch ein entscheidender Punkt ist auch diese Praktikabilität zu prüfen, ob das, was vorgegeben wird, ob das dann tatsächlich auch immer alles so umgesetzt werden kann. Und dann natürlich diese Kommunikationswege auch intern in einem Unternehmen, das auch an die richtigen Stellen dann auch zu kommunizieren. Du hast auch ein interessantes Beispiel genannt in unserem Vorgespräch, dass ein Unternehmen sich auch dazu entschieden hat, dass die Lehrlinge selbst die zukünftigen Lehrlinge rekrutieren und sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben oder machen.
Der Daniel Bacher, der war damals bei der Leobersdorfer Maschinenfabrik, dazwischen war er dann bei Schöller-Bleckmann und wahrscheinlich macht das auch jetzt in seinem aktuellen Job so, hat sich irgendwann dazu entschieden, er hat gesagt, das Lehrlingsrecruiting übergebe ich den Lehrlingen und zwar voll inhaltlich. Also ja, das Einladen zum Bewerbungsgespräch, das machen wir noch als Unternehmen, aber vom Aufnahmetest über die Führung im Unternehmen bis zur Entscheidung, wen nehmen wir, hat er alles seinen Lehrlingen übergeben, mit der Begründung und mit der Idee dahinter, wer weiß denn am besten, wer ins Team passt? Wer weiß denn am besten einzuschätzen, wie gewisse Dinge einzuordnen sind, die man so von Jugendlichen hört? Und das funktioniert seit inzwischen 11 Jahren tadellos, also in allen Unternehmen, wo er es gemacht hat. Hat er zwar immer am Anfang für Kopfschütteln gesorgt, so das wird nie was, aber das funktioniert seit 11 Jahren hervorragend. Das, was mich ein bisschen nachdenklich macht an der Geschichte, der Daniel erzählt diese Geschichte auf diversesten Kongressen seit 11 Jahren. Und es kommen seit 11 Jahren nach jedem seiner Vorträge Leute zu ihm und sagen, boah, toll, Wahnsinn, Telefonnummer austauschen, das machen wir auch. Und das macht niemand. Also ich kenne bis heute wirklich eigentlich niemand. Vielleicht habe ich jemanden übersehen, aber es sind nicht viele, die ein Konzept, das seit 11 Jahren funktioniert, auch umsetzen.
Warum, glaubst du, ist das so? Fehlt der Mut? Fehlt dir?
Ich glaube, dass es daran liegt, dass man von so einer Tagung dann zurückkommt und sagt, ich habe da jetzt gehört, das Firma X macht es so. Und dann kommt vielleicht, keine Ahnung, der Vorstand, der Personalchef, Personalchefin, wer auch immer, ins Spiel und sagt, ne Moment, die haben das ja nicht gehört, die kennen auch den Daniel Bacher vielleicht nicht und wollen den jetzt auch nicht anrufen, sagen, ich habe gehört, ihr macht das so. Dann sagt man, naja, das kann ich mir nicht vorstellen, das machen wir weiter wie bisher. Der Daniel erzählt ja auch, es war auch natürlich bei seiner ersten Idee der Geschäftsführer von der Leoberstdorfer damals auch nicht von Start weg begeistert über die Idee. So quasi nach, naja, wenn ihr unbedingt glaubt, müsst ihr ihr Leben damit.
Sind progressive Konzepte, die ein Umdenken erfordern oder vielleicht sogar einen Paradigmenwechsel erfordern, so schwierig für CEOs anzunehmen? Ich muss jetzt schmunzeln, weil wir sind ich frage das eigentlich den Robert, weil wir sind ja jetzt kein Produktionsbetrieb, ja, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb im Sozialbereich, in sehr, sehr unterschiedlichen Branchen. Wir sind auch ein Ausbildungsbetrieb im Sozialbereich, auch in unterschiedlichen oder für unterschiedliche Branchen. Das mit dem Mut kann ich unterschreiben, aber was ich vom Robert wissen wollte, was ist es noch? Weil ich verstehe es nicht. Ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die auf diese Kongresse gehen, in der mittleren Etage sind und dann von HR oder von Geschäftsführung dann wieder zurechtgestutzt werden, wenn sie mit guten Ideen kommen? Oder fehlt der Geschäftsführung hier Kreativität oder Mut oder Flexibilität oder Innovationskraft oder Weitblick? Jetzt bin ich mal ganz kritisch.
Also ich glaube, es fehlt einerseits den Personalverantwortlichen oder auch Ausbildungsverantwortlichen das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Dinge auch gegen Widerstand durchzusetzen. Weil Widerstand kommt bei Änderung immer. Auch Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sind ganz normale Menschen, die im Normalfall zunächst einmal auf Veränderung eher mit einer hochgezogenen Augenbraue reagieren werden. So, aha, sind ja auch nicht in dem Thema drinnen. Aber auch da sind wir ganz stark, glaube ich, in diesem Wasserpredigen- und Weintrinken-Thema drinnen. Natürlich wird jeder CEO in jedem Interview erzählen, ich will mitdenkende Menschen und ich will selbstbestimmte Führungskräfte. Und in der Realität, wenn wir ganz ehrlich sind und uns ganz ehrlich in den Spiegel schauen, ist das nicht der Normalfall, sagen wir so. Da ist jetzt jemand wie die ÖJAP ein schwieriges Beispiel, weil da gibt es eine Monika Schüssler, die das zulässt, nicht nur zulässt, sondern auch sogar einfordert, aber dann die Leute auch wirklich machen lässt. Es gibt natürlich eine Handvoll Betriebe, wo das auch so ist, aber der Großteil möchte eigentlich, dass das so läuft, wie man es vielleicht auch gelernt hat, wie es wenig Aufwand macht. Und die wenigsten Betriebe, glaube ich, können sich damit anfreunden, dass man irgendwann einmal sagt, gut, wir probieren das und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es wieder. Weil nicht funktioniert, ist schon wieder nicht sehr angenehm. Ne? Also da müsste man ja sagen, aha, wir haben jetzt was probiert. Und das funktioniert nicht. Und ich erinnere mich an ein Zitat von Jack Welch, der ja durchaus, glaube ich, sehr erfolgreich war, der einmal gesagt hat über seine Entscheidungen, er hat gesagt, also ehrlich gesagt, wenn 51% meiner Entscheidungen richtig sind, dann bin ich zufrieden, weil 100 erreiche ich ja so und so nicht und es müssen einfach mehr sein, die richtig waren, als sonst haben wir ein finanzielles Problem, dann wird es uns nicht lange geben. Und das braucht wahrscheinlich auch ein sehr großes Selbstbewusstsein, auch als Top-Führungskraft, zu sagen, ja, kann damit leben. Ein Viertel meiner Entscheidungen wird falsch sein. Das gehört zum Leben dazu. Das wird uns nicht umbringen. Also 51 ist vielleicht ein bisschen knapp. Vielleicht kann man es doch ein bisschen höher ansetzen. Aber ich glaube, das haben wir irgendwie verlernt. Und das spannt fast den Bogen eigentlich zu unserem gesamten Gesprächsthema, das erziehen wir ja schon den Jugendlichen ab im Schulsystem. Wir wollen doch, dass sie genau das machen, was der Lehrer vorgibt. Punkt Ende. Wenn sie das machen, kriegen sie eine gute Note dafür. Ob sie davon irgendwas langfristig verstanden haben oder nicht, ist nicht relevant. Ich weiß, jetzt werden wahrscheinlich einige Pädagoginnen und Pädagogen über mich herfallen, aber
du wirst es überleben.
Es hat keine Auswirkung dann, sondern es ist eigentlich, und das ist auch die Fehleinschätzung übrigens der Betriebe wieder, wenn ich mit Bewerbern spreche, was sagen denn die Noten aus? Gute Noten sagen im Prinzip aus, der hat genau das gemacht, was man ihm angeschafft hat. Gleichzeitig habe ich meistens auf der Unternehmensseite stehen, ich möchte selbstdenkende, unternehmerisch denkende, frei entscheidende Mitarbeiter. aber ich suche mir die aus, die eigentlich fürs Gegenteil benotet wurden. Unser Schulsystem ist eben, wie es ist. Da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast dazu machen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Aber wir wollen ja eigentlich nicht die Querdenker, oder wir nehmen die nicht auf. Wir wollen offensichtlich als Unternehmen oft sehr gern, dass das irgendwie wieder so läuft wie früher. Ich sage Ausbilderinnen und Ausbilder ganz gern bei Vorträgen. Ich habe das Gefühl, ihr wartet immer noch auf die Jugendlichen von damals, die hättet es wieder gern. Schlechte Nachricht, die kommen nie wieder. Die gibt es einfach nicht mehr.
Das ist Old School New Work, glaube ich, oder?
Genau. Und das führt auch zur von dir, Monika, angesprochenen also zur überbetrieblichen Ausbildung. Wie viele Unternehmen haben Berührungsängste mit der Über?
Ganz viele.
Ich nehme niemanden von dort. Weil warum ist der dort? Ne? Wenn man genau hinschaut, es gibt Unternehmen, ich habe zuerst die Elektra Hofer erwähnt, darum zitiere ich sie hier jetzt auch noch einmal, die Claudia Fessel übernimmt seit Jahren aus der Über Lehrlinge und sagt, ich glaube, sie hat gesagt, einmal war es wirklich eine Fehlentscheidung, ansonsten waren alle hervorragende Lehrlinge. Auch die erzählt das immer wieder und auch die schafft es nicht, dass andere Betriebe sagen, okay, dann schaue ich mir doch einmal in der Über die Lehrlinge, die dann vielleicht ein Jahr schon befähigt wurden und in manchen Dingen Defizite aufgeholt haben in einem Jahr vielleicht, die ich halt übernehmen kann. Ja. Diese überbetriebliche Ausbildung ist ja eben dazu gedacht, die jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, aber nicht. Eigentlich ist die Grundintention ja nicht, bis zum Ende durchzugehen, sondern übernommen zu werden.
Korrekt.
Aber dazu müssten die Unternehmen halt hinschauen.
Dafür bräuchte es ja dann vielleicht ein Netzwerk, das solche Unternehmen mit Ausbildungsbetrieben auch zusammenbringt. Sage ich jetzt mit einem zwinkernden Auge. Ja. Also danke für die Blumen, die du da streust, Robert. Aber es ist tatsächlich so, dass wir oft auch die Schwierigkeiten haben oder mit diesen Schwierigkeiten kämpfen, dass Jugendliche übernommen werden. Also das braucht dann einfach auch viel Initiative von uns. Hier wären, glaube ich, tatsächlich etablierte Netzwerke von Betrieben, die einander kennen oder die einander vertrauen, sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, es ist sehr unklug von österreichischen produzierenden Betrieben, die auf die überbetriebliche Lehre, ich möchte es nicht sagen zu vergessen, aber zu verzichten, weil damit lassen wir ein großes Arbeitskräftepotenzial liegen. Und ja, es kann sein, dass da junge Menschen dabei sind, die eine Nachschulung dann brauchen. Es kann sein, dass sie auch im Betrieb übrigens eine besondere Begleitung brauchen oder eine Ansprechperson oder eine Vertrauensperson oder jemand, der die Bedürfnisse von jungen Menschen tatsächlich nicht nur erfüllt, sondern sie erst einmal erkennt und mit ihnen spricht. Aber damit wären wir jetzt in einer Onboarding-Diskussion und das ist der nächste Podcast dann in Richtung HR oder Employer Branding. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Das klingt jetzt alles oft sehr kompliziert, nicht? Wir müssen uns um die jungen Menschen kümmern. Es gibt tatsächlich Ausbilderinnen und Ausbilder, die sagen, was muss ich noch alles machen? Und ich glaube, aus meiner Erfahrung als Vater auch, es ist viel einfacher, als es sich anhört. Junge Menschen brauchen nichts anderes, und das ist gleichzeitig natürlich auch schwierig, als ehrliches Interesse an ihnen. Wenn man mit Jugendlichen spricht, die in einer Lehre sind und sie oft fragt, warum hast du dich für den Betrieb X oder Y entschieden, dann kommt fast immer, ich hatte das Gefühl, die wollen mich. Mhm. Die haben sich wirklich für mich interessiert. Was hat meine Ausbildung erfolgreich gemacht, obwohl ich einen Beruf ergriffen habe, von dem ich eigentlich nichts wusste? Wir hatten Ausbilderinnen und Ausbilder, die gesagt haben, okay, so wie ihr seid, seid jetzt einmal okay und jetzt machen wir das, was ihr braucht fürs Berufliche dazu. Die sich dafür interessiert haben, wer bist du denn eigentlich? Und da meine ich jetzt nicht, dass wir Berufsjugendliche werden müssen als Ausbilderinnen und Ausbilder. Das wird eh nur peinlich. Aber ich bringe auch in meinen Vorträgen gern das Beispiel zwischen mir und meinem Sohn. Natürlich war der David auch pubertierend, ist er teilweise immer noch. Und das war eine Phase, die wirklich nicht einfach war als Vater, weil natürlich der Silberrücken wird herausgefordert. Und irgendwann haben wir gedacht, so können wir nicht weitermachen. Was machen wir denn? Und er hat am Dienstag relativ früh Schule ausgehabt und ich habe dann eingeführt und gesagt, pass auf, wir probieren das jetzt. Wir beide gehen miteinander essen zum Mittag und ich schwöre, ich rede nicht über Schule mit dir. Und wir gehen bewusst nur wir zwei, damit du nicht so in der Situation bist, einer gegen zwei, weil wenn Mama und Papa gleichzeitig da sind, ist das unangenehm. Die ersten drei Male hat unser Sohnemann fast nichts geredet und immer darauf gewartet, wann die Schulfrage kommt, bis er dann verstanden hat oder akzeptiert hat, hey, die kommt wirklich nicht, die Schulfrage. Und der David sagt heute, das ist die wertvollste Zeit in unserem gemeinsamen Leben, ist diese eine Stunde, eineinhalb Stunden miteinander essen. Wir haben halt beide einen kulinarischen Hang, ein bisschen. Weil da können wir beide als Männer auch untereinander über Dinge reden. Und was passiert? Natürlich erzählt er sehr oft über Schule, wenn ihn gerade was beschäftigt. Und jetzt sagen natürlich viele Leute, du hast das einfach, du bist selbstständig und du kannst das einteilen. Ja, stimmt, okay, das ist halt so, das kann ich mir einteilen. Aber Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich für die jungen Menschen, die sie in den Betrieb bekommen, einfach nur Zeit nehmen. Und da reden wir nicht von tagelang, sondern da reden wir vielleicht von einmal 10 Minuten am Tag, einmal jemanden zu fragen, hey, wie geht's dir? Aha, warum hast du eigentlich die Haare abrasiert? Oder woher kommt dieses Tattoo? Oder was auch immer. Das reicht schon. Und dann habe ich im Normalfall jemanden, der das ja auch nicht gewohnt ist. Also an alle, die hier jetzt zuhören, bitte nicht glauben, das geht von heute auf morgen. Haha, super, der ist dann begeistert, sondern der ist das ja nicht gewohnt. Der kommt ja aus einer Geschichte normalerweise, die eher damit zu tun hat, was er nicht kann und was er alles falsch macht etc. Aber das funktioniert über Dauer. Die erfolgreichen Ausbilderinnen und Ausbilder wissen jetzt, wovon ich spreche. Einfach für einen Menschen interessieren. Und das ist einerseits einfach und andererseits so schwierig.
Für heute, lieber Robert, lieber Monika, sind wir jetzt schon wieder am Ende des Podcasts angelangt, hätten sicher noch Stunden weiterreden können. Aber ja, ich beende den Podcast immer sehr gern mit Denkanstößen oder Call to Action an unsere HörerInnen. Und ich möchte dich da kurz noch zitieren, Robert. Du hast geschrieben, wenn wir keine passenden Chancen für einen Berufseinstieg schaffen, dann haben wir als Gesellschaft keine Zukunft. Und ja, wir wollen ja gemeinsam Zukunft gestalten, wie auch der Podcast heißt. Und jeder einzelne Mensch von uns ist Teil dieser Gesellschaft. Also wie schaffen wir das als Gesellschaft oder was kann jeder Einzelne tun, wenn du das noch abschließend uns kurz und knackig erzählen könntest?
Also als Personalverantwortlicher, und um die geht es ja bei Lehrlingsbauer ganz stark, kann ich mich einerseits mit anderen vernetzen und austauschen, um dann zu erleben, es geht nicht nur mir so, wir haben die Probleme alle. Und ganz wichtig ist, dass wir jungen Menschen oder generell Menschen, ich würde gar nicht nur auf Junge beschränken, dass wir Menschen die Chance geben, als Mensch bei uns anzukommen in einem Unternehmen und nicht so sehr als Produktionsfaktor vielleicht. Dann hätten wir, glaube ich, ganz viel schon gewonnen. Und den Eltern möchte ich wirklich mitgeben, wenn sie diesen Satz, ich möchte, dass es mein Kind besser hat, wirklich ernst meinen, dann bitte schauen Sie doch hin, was zu Ihrem Kind in der Lebensphase passt, was generell zu Ihrem Kind passt. Und setzen Sie nicht voraus, dass der höchste akademische Abschluss automatisch das ist, womit es Ihrem Kind besser gehen wird. Ich glaube, dann haben wir viel gewonnen. Und dann braucht man sonst eigentlich nicht mehr allzu viel dazu tun. Dann braucht man keine großen Konzepte und keine großen Marketingagenturen, sondern dann werden wir durch die Mundpropaganda so viele Bewerbungen haben, dass wir das alles nicht brauchen. Die Beispiele gibt es tatsächlich. Auch in den schwierigsten Branchen gibt es solche Beispiele. Und da kann man in einem Netzwerk wie Lehrlingspaar voneinander vielleicht auch lernen. Von guten Beispielen, was kann ich übernehmen?
Ja, auch das Voneinander lernen. Das Vernetzen und Voneinander lernen. Monika, von dir noch?
Ja, nachdem ich die Diskussion jetzt gedanklich kurz Revue passieren habe lassen, während du gesprochen hast, lieber Robert, möchte ich das von der anderen Seite her ergänzen, und zwar von der Unternehmensseite. Dani möchte einen Call to Action, dann würde ich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht etwas entwickeln, wo wir CEOs oder HR-Lern Mut machen können, und ich würde mich sehr gerne da zur Verfügung stellen, um Frage-Antwort-Spiele zu betreiben, beziehungsweise auch zu erzählen, dass Mut nicht wehtut und auch Flexibilität nicht, sondern dass wirklich 99% der Fälle, wenn man Dinge ändert, diese nicht schlechter, sondern besser werden. Nur in unseren in unseren geistigen Zwangsjacken können wir uns das oft nicht vorstellen, sondern bleiben irgendwo hängen. und verharren in unseren Haltegriffen der Vergangenheit, an die wir uns wirklich mit der rechten und der linken Hand so bildlich gesprochen verkrampft anklammern, wenn wir ja nicht loslassen wollen. Und anstatt einfach loszulassen und Entscheidungen für ein besseres Miteinander mit jungen, mitarbeitenden Menschen zu treffen oder die besser einzubegleiten oder die besser nachreifen zu lassen, betreiben wir einen Oldschool-Mechanismus, der wirklich schade ist. Und ich stelle mich sehr gern dafür zur Verfügung, Mut zum Change, Mut für Neues, Mut für Veränderung, darüber zu sprechen und den auch zu machen oder weiterzugeben.
Dann mit diesem schönen Wort Mut sage ich danke an unsere HörerInnen für das Interesse, fürs Zuhören und auch danke an dich, lieber Monika, und an dich, Robert, für das schöne Gespräch.
Dankeschön,
Dankeschön. Lieber Daniel.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und hinterlasst uns auch eine 5-Sterne-Bewertung. Alle Infos zu Robert Frasch und Learningspower habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Auf unseren Social-Media-Plattformen werdet ihr in diesem Monat auch einige Videos zum Thema Jugend finden. Ich freue mich also, wenn ihr auch auf Instagram, LinkedIn oder Facebook vorbeischaut. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.